Primos, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg, mit Menschen, die Vielfalt sichtbar machen. Folge 5 mit Sarah Gaviglio und Anne Bissow vom Internationalen Frauen- und Familienzentrum Heidelberg. Ich würde damit anfangen, dass ihr einfach ganz kurz sagt, wer ihr seid und was ihr hier macht, vielleicht auch wie lange ihr schon hier seid, so nacheinander.
Ich bin Sarah Gaviglio. Und ich arbeite hier im Internationalen Frauen- und Familienzentrum seit 28 Jahren, so kurz nach dem Beginn von diesem Abenteuer. Und ich bin Sozialpädagogin, Familientherapeutin und seit fast 20 Jahren in der Geschäftsführung vom IFZ. Immer mit anderen Kollegen haben wir das übernommen.
Mein Name ist Anne Bissow, ich bin Diplom-Sozialpädagogin und systemische Beraterin. Bin jetzt in dem IFZ seit 4 Jahren, noch nicht ganz so lange wie die Sarah. Genau, und mache Schwangerenberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Sozialberatung, Ehefamilien, Lebensberatung. Genau.
Ja, vielleicht könnte ich auch ergänzen, dass ich nicht nur Geschäftsführung betreibe, sondern auch Beratung, besonders bikulturelle Paarberatung ist mein Bereich.
Was heißt das denn in dem Fall? Was kann man sich darunter vorstellen?
Gut, Paarberatung, glaube ich, ist
ja, nicht klar, denn, aber ja, bikulturelle?
Bikulturelle, das die viele Fragen, dass Paare haben, wenn sie von verschiedenen Kulturen kommen, sind speziell. Ja? Und mit diesen speziellen Fragen beschäftige ich mich in der Beratung.
Also es geht um Paare, die aus 2 Kulturen im Prinzip zusammenkommen.
Genau.
Okay, gut.
Genau. Und damit zu kämpfen haben.
Ihr könnt vielleicht noch mal sagen, was genau ist oder was genau macht das Internationale Frauen- und Familienzentrum eigentlich für Leute, die noch gar nichts davon gehört haben?
Ja, das IFZ ist eine anerkannte, so staatlich anerkannte Beratungsstelle für Ehefamilien- und Lebensberatung und Schwangerschaft und Schwangerschaftskonfliktberatung. Das Zentrum hat ein spezielles Ziel und diese ist Migranten, so Frauen und ihre Familien, die aus anderen Ländern ursprünglich kommen. Vielleicht ist es sogar die Eltern von dieser Frau, die aus einem anderen Land kommt, und wir versuchen in unserer Beratung Kultur, Sprache und Migrationshintergrund und Migrationserfahrung einzubeziehen. Das ist, was uns vielleicht etwas anders als andere Beratungsangebote macht.
Mhm. Wir gehen gleich ein bisschen auf eure Geschichte ein. Eine ganz aktuelle Frage will ich vorne wegstellen. Vor welche Herausforderungen stellt euch Corona jetzt in der Beratung?
Ja, also ich meine, die ist ganz essentiell. Diese Entwicklung war für uns wichtig oder schwierig, sagen wir mal schwierig, weil wir natürlich persönliche Beratungen machen mit hochemotionalen Themen, Schwangerenberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Ehe-, Familien-, Lebensberatung im psychosozialen Kontext, ist natürlich immer persönlich am besten, und das ist dann erstmal weggefallen und da mussten wir erstmal mit klarkommen und mussten gucken, wie wir den Klientinnen, Klienten, den Familien trotzdem noch diese Unterstützung zugutekommen lassen, die wir jetzt nicht mehr persönlich machen dürfen. Anfangs konnten wir das durch Telefonberatung sehr gut, abfangen erstmal. Wir haben es dann ausgeweitet. Wir haben gemerkt, es reicht nicht aus, telefonisch nur verfügbar zu sein. Es ist auch unglaublich anstrengend, wenn wir es gewöhnt sind, im beratorischen Kontext persönlich mit Blickkontakt, nonverbaler Sprache zu arbeiten. dass wir noch was anderes brauchen. Und dann haben wir angefangen mit Online-Beratungsterminen auch und haben auch viel im sozialberaterischen Bereich die E-Mail-Beratung genutzt, ja, so, und haben uns viele kreative Lösungen einfallen lassen müssen, wie wir Kopien von irgendwelchen Briefen oder so bekommen, die wir auch helfen, vielleicht mit zu beantworten und solcherlei Dinge. Also Corona hat uns in der Hinsicht erstmal organisatorisch vor große Herausforderungen gestellt, ja. Die wir aber super bewältigt haben, finde ich, als Team bis heute.
Ihr feiert in diesem Jahr, auch in diesem nicht ganz einfachen Jahr, 30-jähriges Bestehen. Wie fing das denn 1991 genau an?
Ja, mit einem Dream.
Okay.
Ja, ja, so ein paar Kolleginnen, die mittlerweile schon in Rente sind, hatten bemerkt in ihrer eigenen Lebenserfahrung, dass die Versorgung auf der Gesundheitsversorgung von Migranten damals große Lücken hatte. Und es ist nicht ganz anders heute, aber zum Glück viel besser. Aber der Traum da gewesen ist, diese Lücke etwas zu schließen. Ja? Da so vielleicht inspiriert an die Ottawa Resolution und die Alma Ata Begegnung von der WHO in der 70er Jahren, so die Idee von Gesundheit für alle, da war die Idee, die sie auch hier in irgendeiner Form verwirklichen wollten.
Wie viele Frauen waren das, die diesen Traum hatten?
So, ich würde sagen, dass ein kleiner Kern, besonders eine Frau, die Hun Sin Jung, eine Koreanerin, die als Krankenschwester nach Deutschland kam und dann hier Medizin studiert hat. Und dann Semra Serdaroglu Baloc und viele andere, ja, Unterstützerinnen, auch deutsche Fachfrauen, die interessiert waren und auch sensibel für diese Themen waren, dann haben ja eine Initiative gegründet, die später zu einem Verein geworden ist. Und mit der Zeit hat das Zentrum dann institutionalisiert. Und so sind wir heute schon 30 Jahre später eine ziemlich etablierte Beratungsangebot in Heidelberg und Umgebung.
Welche Bedingungen musste denn das IFZ erfüllen, um als staatliche Beratungsstelle anerkannt zu werden?
Gut, manche Bedingungen, so es wurde ein Antrag gestellt, ja, weil man gesehen hat in dieser Suche, weil am Anfang war das eine Suche, was wollen wir, was ist möglich in diesem System. Und dann, weil schon ein paar Frauen wegen Schwangerschaftskonflikt oder wegen Schwangerschaftskonflikte sich bei uns gemeldet hatten, dann dachten diese Kolleginnen, ach, das ist etwas, das die Frauen brauchen. Und dann sich an Sozialministerium gewandt und einen Antrag gestellt. Und es wurde positiv, ziemlich schnell positiv geantwortet, aber es gab etwas, das noch nicht stimmte, und das war, dass die damals angestellte Fachkräfte waren zwei Ärztinnen. und sie brachten eine Sozialarbeiterin. Und das bin ich gewesen.
Okay. Ja. Das heißt, sag noch mal, seit welchem Jahr du dabei bist.
Ja, ich bin in 93.
Okay.
Ja. So 2 Jahre nachdem das Zentrum gegründet wurde, dann kam diese Anerkennung bzw. den Antrag. Ja, und manche Bedingungen hatten wir schon. Das Zentrum hatte schon eine Rechtsform, die Finanzierung war auch ziemlich gesichert. Ja. Und dann war nötig, dass eine Sozialarbeiterin oder Sozialpädagogin angestellt wird, und dann wurde ich angestellt, und auf diese Weise haben wir die Bedingungen erfüllt.
Und seitdem, wie hat sich das IFZ weiterentwickelt? Vielleicht können wir auch mal darüber sprechen, wie viele, die Beratung gesucht haben, kamen dann so in den ersten Jahren? Kann man das pro Woche sagen oder pro Jahr?
Ja, ich habe vor ein paar Tagen geguckt, die erste Jahresbericht, das wir hatten. Ja? Und wir kamen damals zu 200 Beratungsgespräche. Heutzutage sind wir bei 1800 ungefähr. Ja?
Wie ist das denn? In welchen Situationen suchen Frauen eure Hilfe? Es kommen vor allen Dingen Frauen hierher.
Ja, ja. Gut, viele kommen ganz konkret, weil sie schwanger sind und in einem Konflikt sich befinden. Andere, weil sie schwanger sind und sie wissen, dass es Hilfen gibt, dass sie bei uns Orientierung bekommen, um die verschiedenen Hilfe ja in Anspruch nehmen zu können. Aber wir sind, wie gesagt, nicht nur eine Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, sondern auch eine Ehefamilien- und Lebensberatung. Und wie der Name sagt, das ist so breit, ja, dass Frauen können letztendlich mit allen möglichen Fragen kommen. Das bedeutet nicht, dass wir alles antworten können, ja. Aber unsere wichtigste Funktion ist die Orientierung, die Brückenfunktion. Ja? Und wie diese Dreamerin ja, vom Anfang dachten, Gesundheit für alle. Letztendlich heutzutage denken wir, machen wir es so barrierenfrei wie möglich, ja? dass Sprache, Kultur nicht verhindert, dass eine Frau eine richtige Beratung bekommt. Ja? Und so, die Frauen können, wie gesagt, mit allen möglichen Fragen kommen, und wir werden gucken zuerst, dass wir diese Fragen verstehen, dass vielleicht sie entängstigen, ja, wenn es möglich ist, und dass wir dann umorientieren und schauen, wer kann sie am besten helfen, wenn es bei uns nicht möglich ist.
Mhm. Tatsächlich kommen die Frauen ja oft auch über Generationen hinweg. Das ist das Schöne, was ich dann jetzt als später dazu gekommene bemerkt habe, dass immer wieder Klientinnen oder Familien in mehreren Generationen wiederkommen mit allen Fragen. Wir sind so ein bisschen wie so ein Fels oder so noch ein Dazugewinn für die Familie. Stabilität bieten wir, die viele Migrantinnen, Migranten nicht so haben, ja, weil sie in gewisser Weise entwurzelt sind oder woanders hingegangen sind. Und sie bekommen von unserem Mann Rückhalt, emotional und natürlich auch oft fachlich. Und sie trauen sich dann auch einfach mal anzurufen und zu sagen, hier, meine Tochter hat das und das Problem. Und oft können wir dann auch weiterhelfen, weil wir auch ein ziemlich breit aufgestelltes Team haben fachlich. Ja, wir können verschiedene Beratungsthemen anbieten oder wir sind sehr gut vernetzt mit den anderen Beratungsstellen und können das auch super gut dann weiterleiten, ja, und wir werden von den Familien dann oft auch sehr geschätzt und sind über Generationen lieb geworden. Das ist ein sehr schönes Gefühl, so auch als Beratungsstelle, ja. Mhm.
Wie groß ist denn euer Team?
Wir sind 7 Mitarbeiterinnen. Und außerdem haben wir einen Dolmetscherdienst und haben wir einen Vorstand, die uns unterstützt, sehr, sehr nah mit uns arbeitet.
Einen ehrenamtlichen Vorstand.
Ja, einen ehrenamtlichen Vorstand. Ja, und wir haben auch eine Anwältin, die als Honorarkraft.
Was bringen denn die Teammitglieder für Ausbildungen mit?
Also ich bin systemische Beraterin und Sozialpädagogin und habe noch ein bisschen meinen Schwerpunkt in der häuslichen Gewalt, also weil ich da auch viel gearbeitet habe. Also fast jede Mitarbeiterin hat so ein bisschen ihr Spezialgebiet, in dem sie sich auch fortbildet. Bei mir ist das Beratung in Trennungs- und Gewaltsituationen, genau. Dann haben wir eine Diplompädagogin, die Erziehungswissenschaftlerin und was ist sie?
Eine Theologin.
Eine Theologin, systemische Beraterin. Ja. Psychosoziale Beratung macht sie.
Ja, dann haben wir eine Psychologin, beziehungsweise 2 Verhaltenstherapeutinnen. Ja, Psychologinnen, die Verhaltenstherapeutinnen sind. Und dann haben wir eine Sekretärin.
Die fungiert auch als Dolmetscherin bei uns im Dolmetscherpool, genau. Und du bist ja auch systemische
Familientherapeutin. Ich bin auch systemische Familien- und Familientherapeutin, genau. Paar- und Familientherapeutin, ja.
Das hört sich schon nach sehr internationalen Zusammenhängen an. Welche Sprachen habt ihr hier im Team vertreten und welche Sprachen werden dann auch über diesen Dolmetscherpool abgedeckt?
Gut, im Team haben wir Serbo-Kroatisch, Englisch, Spanisch, Rumänisch, Französisch, Italienisch,
Türkisch,
Spanisch habe ich schon gesagt.
Ja. Italienisch hattest du auch schon gesagt?
Ja, Italienisch habe ich gesagt, ja. Und mit dem Dolmetscherdienst decken wir ungefähr 25 Sprachen mehr, ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das mit diesem Dolmetscherdienst?
Gut, du kennst Heidelberg. Ja? Heidelberg ist eine Universitätsstadt und wir haben dann damals vor, wann war das? 98 haben wir unseren Dolmetscherdienst gegründet. Haben wir gedacht, wir benutzen Ressourcen, die es hier in der Stadt gibt. Und das sind die Studentinnen, die ausländischen Studentinnen, die, um zu studieren, schon gut Deutsch sprechen müssen und bringen ihre Sprachen mit. Ja. Und so, das war die Idee, weil auf einer Seite studierte Dolmetscherinnen, so Fachfrauen, konnten wir uns nicht leisten. Zweitens, für viele Sprachen gibt es nicht. Ja? Und auf diese Weise haben wir so eine pragmatische Lösung gefunden. Aber wir machen Workshops für unsere Dolmetscherinnen, sodass wir sie schulen in Fragen, in technische Fragen des Dolmetschens und in der Beratungssituation. Also sie müssen lernen, mit welchen Themen sie zu tun haben werden und welche Verantwortungen sie haben, wenn sie so in der intimen Sphäre der Klienten irgendwie reinkommen, ja, eine Sicht bekommen, aber was können sie oder was dürfen sie nicht machen.
Das stelle ich mir auch zum Teil ganz herausfordernd vor, nicht nur für die Dolmetscherin, sondern wahrscheinlich auch für euch. Aber ihr habt das wahrscheinlich in eurer Ausbildung dann einfach auch ja, schon erfahren, wie herausfordernd so eine Beratung auch sein kann.
Das ist, also mit Dolmetscherinnen zu arbeiten, ist jetzt nicht Teil meiner Ausbildung gewesen oder meines Studiums und der Fortbildung. Das ist tatsächlich etwas, was ich dann hier gelernt habe, wo man sich einfach stellen musste. Ich weiß, dass das anfangs war ich sehr aufgeregt. Man fühlt sich natürlich auch so ein bisschen nochmal, was heißt überwacht, oder es bewertet vielleicht auch jemand mal mit, wie man diese Beratung macht, ja. Aber die Dolmetscherinnen, mit denen wir auch arbeiten, einige von denen sind schon sehr eingespielt und man bildet sehr schnell ein gutes Team, ja, im Sinne von, dass wir wissen, wie wir gut miteinander arbeiten können, und dann ist es durchaus eine Bereicherung, ja. Aber das bedeutet nicht, dass die Dolmetscherin die Verantwortung für das Gespräch übernimmt. Das ist somit eine der ersten Regeln, dass die Beraterin das Gespräch immer bei sich muss, und die Dolmetscherin eigentlich eher nur nach hinten tritt, ja, und tatsächlich nur wirklich direkt die Übersetzung übernimmt, ja, meistens auch in der Regel in der Ich-Form, so, dass sie quasi ausgeblendet ist, ja, soweit es geht. Sie ist ja Teil des Gesprächs, das darf man trotzdem nicht vergessen, es ist so die Kunst dazwischen, ja.
Sarah, jetzt hast du einen sehr langen Überblick über die Arbeit in der Beratung und vielleicht auch in der Integration. Wie hat sich das in den letzten 30 Jahren verändert? Was hast du da beobachtet?
Vielleicht die größte Veränderung ist, sind manche Selbstverständlichkeiten. Ja? So, früher mussten wir sehr dafür kämpfen und erklären, dass es nötig wäre, dass in den Ämtern Mitarbeiter mit Migrationshintergrund arbeiten. Ja? Dass es auch normal ist, dass manche Menschen die deutsche Sprache noch nicht gut sprechen, dass sie einen Dolmetscher brauchen, dass es dass vielleicht man etwas anders denkt über wie eine Familie zu funktionieren hat. Ja? Heutzutage, denke ich, sind wir alle offener. Mhm. Ja? Da sehe ich Unterschiede, sowohl auf der institutionellen Ebene als auch auf privater Ebene. Mhm.
Ihr habt an einer Stelle geschrieben, dass das IFZ womöglich am Anfang auch als exotisch wahrgenommen wurde. Wie hat sich das geäußert?
Du, ich glaube, wir waren etwas exotisch. In der Sinn zuerst das Aussehen, ja. Zweitens schreiende Frauen manchmal, ja. Okay. Die Hundin zum Beispiel war ganz klar und konnte laut sagen, wir wollen nicht, dass jemand für uns spricht und sagt, was wir brauchen, ja. Wir wollen nicht bevormundet werden. Wir wissen, was wir brauchen, was Migrantinnen brauchen. Ja? Mhm. Und da in dieser Sinne waren wir exotisch. Und heutzutage vielleicht weniger, aber damals schon. Ja,
ja, vielleicht gerade noch mal zu den Sprachen. Werdet ihr denn auch von anderen Institutionen wegen eurer Sprach- und Beratungskompetenz um Hilfe gebeten?
Ja. Zum Beispiel kommen zu uns manchmal Familienhelferinnen, ja, die uns fragen, zum Beispiel, sie haben gerade den Fall von einer iranischen Familie, dass sie begleiten müssen. Und dann kommen sie zu uns und fragen, was können wir empfehlen, was könnten wir raten, was wären gute Ideen, wie sie mit dieser Familie umgehen könnten. Mhm. Ja?
Aber auch was die Dolmetscher, also unseren Dolmetscherdienst angeht, natürlich sind viele interessiert daran, Institutionen, wie machen wir denn das und wie sind die geschult und so. Und es gab auch schon Anfragen, dass Kolleginnen losgegangen sind und ein bisschen die Teams geschult haben, wie geht man denn am besten mit Dolmetscherinnen um, wie gestaltet man die Dolmetschersituation professioneller, gut, gelingend, ja. Und natürlich auch kriegen wir oft Anfragen, ob Dolmetscherinnen übersetzen können, was natürlich die oft auch nicht leisten können. Die sind natürlich Laiendolmetscherinnen, haben noch ein Privatleben oder haben noch ein anderes Arbeitsleben und sind schon ziemlich ausgelastet mit dem, was sie bei uns machen. Ja, vor allem die arabisch sprechenden und die persisch sprechenden Dolmetscherinnen, ja.
Wie kommen die in Kontakt zu euch und habt ihr da so einen Pool, auf den ihr regelmäßig zugreifen könnt? Wie läuft das mit den Dolmetscherinnen?
Wenn wir sehen, dass es dass Lücken gibt, ja, dann machen wir uns auf der Suche. Ja, normalerweise in der Dolmetscherinstitut, in dem Institut für Deutsch als Fremdsprache, da finden wir oft Studentinnen, die bei uns dann als Dolmetscherin arbeiten. Oder manche, oft sind einfach private Kanäle, ja, dass man hat eine Frau kennengelernt, die diese Sprache spricht und dann machen wir ein paar Interviews, sehen wir, wie gut sie sind in der Sprache und so von ihrer Persönlichkeit man sich eine gute Zusammenarbeit sich vorstellen kann. Und dann gibt es auch eine Schulung, ja? Und auf diese Weise haben wir ein Pool, die die aktuellen Bedürfnisse abdeckt. Ja? Vor 25 Jahren, ja? Als so viele Flüchtlinge aus Serbien und Montenegro und Kroatien kamen, da war es zum Beispiel, hatten wir viele Dolmetscherinnen für Serbo-Kroatisch. Ja? Heutzutage ist das nicht mehr der Fall. Dann brauchen wir für andere Sprachen, für Arabisch zum Beispiel, mhm, viel mehr als für andere Sprachen. Mhm. Ja.
Anne, du hast vorhin erwähnt, dass es auch Klientinnen gibt, die auch so generationsweise wiederkommen. Gibt es denn so einen Durchschnitt, wie lange eine, sagt ihr Klientin, ja, wie lange ihr eine Klientin so betreut? Oder kommt das auch immer ganz auf das Problem an, das sie hat?
Ja, das kommt tatsächlich auf das Problem an, natürlich auch. Also ich mache ja viel Sozialberatung, da gibt es oft Beratungen, die dann über ein Jahr gehen. Angenommen, eine Frau überlegt sich vielleicht zu trennen von ihrem Partner oder ihrem Mann, dann ist das meistens schon eine Beratung, die über ein Jahr geht. Ja, das geht dann hin von Orientierung, wie kann sie sich finanzieren, Anträge stellen beim Jobcenter oder Leistung fürs Kind. Vielleicht ist sie auch noch schwanger, dann geht es um Kindergeld und Kita-Platz bekommen und sowas. Und dann auch noch diese psychosoziale Beratung, die nebenher läuft, eine Trennung zu vollziehen. Ja, das sind mehrere Baustellen, die parallel laufen. Und das kann sich dann über 1-2 Jahre ziehen. Und dann gibt es Klientinnen, die brauchen 1-2 Beratungen, vielleicht auch zum Thema Trennung. Und die kriegen dann den Rest so hin, ja. Also die kommen dann vielleicht noch mal in einem Jahr wieder mit einer anderen Frage, so, ach, der Kindergeldantrag wurde dieses Jahr irgendwie gar nicht, wurde abgelehnt oder keine Ahnung. Und dann bin ich noch einmal kurz dafür da und dann ist es wieder erledigt, ja. Also es gibt Klientinnen, die wirklich alle 2 Wochen Beratung brauchen über 1-2 Jahre und andere, die nur so intervallweise mal kommen und dann ist es wieder gut, ja. Und über Generationen wäre dann das Beispiel, ich hatte auch schon mal eine Frau, die dann halt sozialberaterisch die hergekommen ist und ich wusste, wie sie das alles organisieren soll und so. Und dann kam irgendwann später ihre Tochter nach und die war schwanger und dann hat sie die hergebracht. Und dann haben wir Sozialberatung mit der Schwangerschaft gemacht, haben geguckt, was braucht sie für Mittel, wie kann sie die kriegen. Und dann war das Baby nach 9 Monaten da oder 10, ich weiß nicht mehr, wann es das erste Mal da war. Das ist ja, genau, ganz unterschiedlich. Aber ich mag am liebsten die Beratungen, die ein bisschen sich über längere Zeit ziehen. Dann kann man besser beobachten, wie Prozesse laufen und wie man auch mit was in Gang bekommt, ja.
Gerade weil ich mir vorstelle, dass solche Beratungen manchmal gar nicht so einfach zu begleiten sind. Wo zieht ihr so das Positive draus? Was macht euch glücklich, wenn ihr jemanden vielleicht gut begleiten könnt und der irgendwas schafft? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich habe das Bild von einer Kollegin, die hatte mal eine Frau, die kam ja frisch her, ich glaube aus Afghanistan, und die hatte gar kein Deutsch gekonnt und war ziemlich unterdrückt in ihrer Heimat, ja, war sehr unautonom. Und diese Frau war mit einer Dolmetscherin in der psychologischen Beratung eher angesiedelt und zwischendurch lief auch manchmal Sozialberatung. Und am Ende hat die Frau Beratungen ohne Dolmetscherin machen können mit unserer Kollegin, und die Frau konnte alleine Beratungen hier in Anspruch nehmen und konnte auch schon Anträge alleine dann einige stellen. Und also das hatte, glaube ich, unsere Kollegin und die Sozialberatung mit übernommen hatte, sehr gefreut, also diese Fortschritte zu sehen und dass die Frau sich auch befreit hat von diesen Zwängen, die sie vorher hatte, ja, sprachlich und auch kulturell. Und das ist eines der größten Ziele, glaube ich, das Beste, was man erreichen kann, wenn man sieht, dass eine Frau sich lösen kann dann irgendwann sogar aus der Abhängigkeit, vielleicht auch in unserer Beratung. Ne? Wenn die Frau, wie mit einem Kind, das man großzieht, man kann es irgendwann gehen lassen mit einem guten Gefühl. Und das war bei mir immer die geglücktesten Beratungen, wenn ich das Gefühl hatte, das ist jetzt in Ordnung, dass sie geht. Ja,
ja, ja. Wir denken oft, dass das Zentrum ist wie eine Unterstützung für die Resilienz der Frauen. Ja? Und dann sehen wir, wenn man denkt, dass die Migration etwas von widrigen Umständen hat. Ja? Und dass trotz dieser widrigen Umstände die Frauen gedeihen können, und dass wir dabei unterstützen, dabei helfen. Es ist ein gutes Gefühl, dass man das schafft. Und bei uns mischt es oft die eigene Erfahrung, ja? Wie hat man geschafft, in der Migration weiter wachsen zu können, ja? Und wenn wir unsere Erfahrung an unsere Klienten geben können, auch wenn man nicht direkt das macht. Ich erzähle mein Leben nicht, erzähle meine Klienten nicht über mein Leben, aber trotzdem, die Lösungsorientierung hat oft mit meinem eigenen Erfahrung zu tun, dann ist es besonders schön. Mhm.
Und natürlich ist es auch sehr kraftschöpfend, wenn man dann einfach im Team sich austauscht und auch mit den Kollegen darüber reden kann, welche Erfahrungen sie gemacht haben oder welche Sicht durch unterschiedliche kulturelle Herkünfte kommt auch immer noch mal eine andere Sicht dazu von jeder Einzelnen. Und dieser Austausch darüber, das hat auch was sehr Belebendes und Motivierendes und hält auch unser Team gut am Laufen. Also es fördert dieses gegenseitige Verständnis füreinander, aber auch für die Klientin oder die Familien, die ihr herkommen. Ja. Und man entdeckt irgendwie immer wieder neue Sichtweisen auf Probleme oder auch schöne Dinge, ja, also auf das Leben an sich. Das bereichert sehr, ja.
Ihr habt schon gesagt, ihr seid mit anderen Beratungsstellen auch vernetzt. Wie ist so eure Vernetzung hier in Heidelberg? Gibt es Institutionen, an die ihr weiter leitet?
Ja, wir sind ganz konkret mit den, wir haben einen Arbeitskreis von der Beratungsstelle, die Paragraph 218.
Also wo es um den Schwangerschaftsabbruch geht?
Ja. Und Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung. Mit dieser Gruppe treffen wir uns viermal im Jahr. Und dann zwischen den Treffen gibt es immer kleine Projekte oder Unterstützung, Fragen, Austausch. Ja. Dann haben wir auch... wir sind Teil von der Frauen-AG in Heidelberg. Dann es gibt eine Gruppe von Institutionen, die mit Frauenthemen sich beschäftigen. Da sind zum Beispiel Frauen helfen Frauen, Bibets,
Frauennotruf,
genau. Ja.
Das Bibets Frauengesundheitszentrum. Also sind auch ein bisschen politische, eine Gruppierung, die auch einfach politisch guckt nach den Interessen für die Frauenverbände. Und dann sind wir natürlich städtisch mit organisiert in einem runden Tisch gegen Gewalt im Geschlechterverhältnis. Diese Gruppe, da sind wir drin. Wir sind vom Gesundheitsamt, gab es ja dieses Migration und Gesundheit, ja. So einen runden Tisch. Mit dem Jugendamt in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis sind wir ganz gut vernetzt. Da gibt es Gruppen zum Thema frühe Hilfen. Aber auch für die Fallarbeit sind wir unterschiedlich vernetzt mit den Fachkräften dann zu den einzelnen Fällen eventuell dann auch.
Mit dem Familienrichter sind wir auch.
Und weiterleiten tun wir natürlich an die individuelle Thematik angepasst. Ne? Bei häuslicher Gewalt ist ja klar, die Unterbringung, dass ich dann meistens erstmal oder wir im Frauenhaus in Heidelberg anfragen. Oder wenn es um Gewalt geht, sexualisierte Gewalt, dann ist es ja der Frauennotruf. Ja, das sind so die klassischen Beratungsstellen, an die wir weiterleiten. Oder auch mal an den Pflegestützpunkt. Also wir gucken dann auch, oder die Obdachlosenhilfe so, was gerade der Asylarbeitskreis, ja, es ist je nach Bedarf der Fälle.
Ja. Wie habt ihr denn die Ankunft von vielen Geflüchteten im Jahr 2015 beobachtet?
Hier in unsere Wartezimmer. Ganz direkt.
Da war auch ein Ansturm hier in eurem Wartezimmer, okay.
Ja, sehr, sehr viele Familien, sehr viele schwangere Frauen. Und damals hatten wir eine Kollegin, die Arabisch gesprochen hat. So, sie war sehr, sehr beschäftigt in dieser Zeit. Ja, wir hatten damals dann eine Sondersprechstunde für die Flüchtlinge von PHV.
Also Patrick Henry Village, genau. Okay. Das heißt, ihr seid einmal die Woche oder einmal im Monat?
Einmal in die Woche waren 3 Stunden reserviert für diese Klienten.
Haben sich Themen seit damals geändert? Kommen andere Probleme oder Situationen, die hier besprochen werden?
Ich glaube, ganz punktuell in diesem Jahr 2015, 2016 hatte die Arbeit mit den Flüchtlingen und auch alle politische und philosophische Fragen, die damit verknüpft sind, haben uns sehr beschäftigt. Ja. Das Zentrum ist aber nicht spezialisiert auf Flüchtlinge, sondern wir sehen Flüchtlinge als ein Teil von dem Spektrum von Migrantinnen, die wir sehen. Ja. Und deswegen ist es auch nach dieser Zeit, ja, ist es so geblieben, wie es früher war. Ja. Das ist ein Thema mehr und es ist eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, die noch, denke ich, haben wir viel zu regeln, viel zu organisieren.
Ein Thema, das sich da anknüpft, ist in Heidelberg ganz konkret die Diskussion um das geplante Ankunftszentrum. Also soll das entweder in Patrick Henry Village angesiedelt werden oder in den Wolfsgärten. Verfolgt ihr die Diskussion darum?
Wir verfolgen die Diskussion, aber wir versuchen nicht eine Antwort zu haben, sondern wir denken, dass diese Antwort soll kommen von den, zum Beispiel von den Institutionen, die direkt dort im Patrick Henry Village aktiv sind, weil sie viel mehr wissen, wie es den Flüchtlingen geht und was gut für sie wäre.
In einem Jahr, in dem man 30 Jahre Geburtstag feiert, da darf man sich auch was wünschen. Also sage ich jetzt mal, was würdet ihr euch denn wünschen, entweder damit es bei der Arbeit besser geht oder was könnt ihr euch vorstellen, was würdet ihr euch wünschen für das IFZ?
Ich persönlich denke, diese letzte Zeit, besonders die Corona-Zeit und vielleicht auch, was du gerade erwähnt hast, die neue Aufgaben, die wegen der Flüchtlinge kamen, haben uns nicht, beziehungsweise wir haben uns konzentriert auf dem Behalten, was wir haben. Ja? Ich wünsche mir, dass nach 30 Jahren wieder ein Wachstum kommt. Mhm. Ja? Aber das ist mein persönlicher Wunsch und Vorstellung. Ich denke, die Zeit ist gekommen, um wieder neue Projekte, neue Ideen zu verwirklichen. Wahrscheinlich die neue Generation von Kolleginnen werden das machen.
Mhm. Ja. Anne, was wünschst du dir?
Als neue Kollegin nach 4 Jahren? Doch, aber also ich fände es auch schön, also das IFZ begleiten zu können und einfach noch dabei sein zu können, dass es vielleicht auch noch in 30 Jahren so steht wie heute mit dem Namen, den es auch hat. Also wir haben uns, glaube ich, einen Namen gemacht. Das haben dank der Kolleginnen, die Arbeit gemacht haben, ja, schon in der Vergangenheit, dass wir einfach noch weiterhin so eine gute Arbeit mit dem Dolmetscherdienst machen können und dass wir diese Idee, die wir da leben, dass wir die auch transportieren können für andere Institutionen vielleicht und dass das IFZ wächst in dem Sinne, dass es mit dem Zeitgeist geht, ja, und aber trotzdem diesen Kern bewahrt, dieses Persönliche, was hier einfach herrscht, wo viele Klientinnen und Familien reinkommen und sagen, hier fühlt man sich wohl, es ist irgendwie ein bisschen trotzdem wie so eine so Heimat oder ist das so ein überladenes Wort, aber so, dass es trotzdem noch so ein bisschen bodenständig bleibt, ne? Nicht abgehoben, sondern dass wir bei den Klientinnen sind, die dort abholen können und trotzdem auch nochmal neue Ideen reifen können, ja, und wir uns nicht zu sehr entfremden von dem, was früher das IFZ war und von den Träumen, die die Gründerinnen hatten, ja. Auch wenn die halt Medizinerinnen waren. Vielleicht ist die Brückenfunktion jetzt weniger nur auf das Medizinische gesehen, sondern wird woanders nötig sein, auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Das fände ich schön, ja.
Das ist eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort, dass ihr auch beim Ankommen helft und beim Träume verwirklichen, auch wenn die Klientinnen da zum Teil auch an sehr schwierigen Situationen stehen, aber da eben auf einen guten Weg kommen. Wie kann man euch denn erreichen? Also wie kann man zu euch kommen und um Hilfe bitten auch?
Man kann einfach klingeln. Ja.
Zu Corona-Zeiten natürlich schwierig.
Ja, gut, aber die Leute können klingeln und wir werden dann einen Termin vereinbaren. Vielleicht ein telefonischer Termin. Ja. Aber ich will sagen, es ist nicht kompliziert. Ja. Man kann klingeln, man kann anrufen, man kann eine Mail schicken, man kann eine Freundin oder einen Freund bitten, dass er einen Anruf macht. Man kann sich bei dem Arzt fragen, wie man bei ihm IFZ einen Termin bekommt.
Also wie unsere Flyer liegen auch bei den meisten Frauenärztinnen aus in Heidelberg und Umgebung. Und wir sind auch auf der Liste von Schwangerenberatungsstellen. Es gibt so eine Karte, wo alle Schwangerenberatungsstellen in Heidelberg draufstehen. Da sind auch wir drauf. Und wir sind per E-Mail telefonisch immer erreichbar. Und es muss auch niemand Angst haben, uns anzurufen, dass er die Sprache nicht richtig kann. Das ist bei uns regelmäßig so, dass niemand perfektes Deutsch spricht. Wir finden immer eine Lösung.
Wir auch nicht.
Ja. Genau, noch nicht mal die Deutschen sprechen immer perfektes Deutsch bei uns. Aber es ist, ganz entspannt sind wir da, ja. Mhm.
Gibt es noch was, worauf ihr auf jeden Fall hinweisen wollt?
Dass das IFZ nicht nur für Frauen da ist. Mhm. Ja? Das IFZ ist für Frauen und Familien. Mhm. Ja? Auch eine Familie, wo keine Frau da ist. Das hilft das IFZ auch.
Okay, dann danke ich euch für eure Zeit.
Gerne.
Gerne und danke für die Idee.
Ja. Sehr gerne.
Das war die 5. Folge von Dreamers, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg. Fragen, Feedback und Anregungen könnt ihr gerne per E-Mail an iz@heidelberg.de schicken. Ihr könnt Dreamers kostenlos abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst gerne eine Bewertung da oder erzählt euren Freunden von Dreamers. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl.